Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. 13 Anweisungen für Regionalleiter im Zusammenhang mit der Einschränkung der Gemeinschaftsaktivitäten. Das Handelsministerium fordert die Importeure auf, den Sojabohnenpreis zu senken. Die Provinzregierung von Südkalimantan kooperiert bei strategischen Projekten mit koreanischen Investoren. Die Provinzregierung von Südkalimantan lädt auch Palmölunternehmen ein, Viehzucht und Palmölplantagen zu integrieren. Hasan schätzt, dass Japan AstraZeneca nach Indonesien schickt. Die Experten von IPB University fördern die Verwendung biopharmazeutischer Quellen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Innenminister Muhammad Tito Karnavian gab 13 Anweisungen für Gouverneur, Bezirksleiter und Bürgermeister zur Umsetzung der Notfallbeschränkungen für Gemeinschaftsaktivitäten PPKM heraus, um die Ausbreitung von COVID-19 zu unterdrücken. Die 13 Anweisungen, die am Freitag, dem 2. Juli, vom Innenminister in Jakarta unterzeichnet wurden, enthalten die Richtlinien zu Einschränkungen der Gemeinschaftsaktivitäten, die Reiseanforderungen, die COVID-19-Testziele für jede Region, die Garantien für die Sicherheitsunterstützung durch TNI und Polri, die Erteilungsbehörden an regionale Leiter, um die Impfungen zu regulieren und Budgets neu zu ordnen, um die Programme zur Reaktion auf Pandemien zu priorisieren. Bezüglich der Beschränkungen der Aktivitäten ordnete Innenminister Tito den regionalen Leitern an, dass alle nicht wesentlichen Aktivitäten virtuell oder von zu Hause aus stattfinden oder Arbeit von zu Hause aus. Die Lehr- und Lernaktivitäten einschließlich solcher, die in Schulen, Hochschulen, Akademien stattfinden, wo die Bildung oder Ausbildung virtuell stattfindet. Unterdessen sind wesentliche Sektoraktivitäten erforderlich, um die Mitarbeiter, die direkt ins Büro oder WFO kommen, auf 50% der normalen Kapazität des Raums zu begrenzen. Die Arbeitnehmer müssen außerdem strenge Gesundheitsprotokolle einhalten. Der Generaldirektor für Binnenhandel des Handelsministeriums, Oke Nurwan, forderte die Importeure und Wirtschaftsakteure auf, die Sojabohnenpreise auf dem Markt zu senken, um sie für Tofu- und Tempehandwerker nach dem Rückgang der weltweiten Sojabohnenpreise erschwinglicher zu machen. Der Rückgang der weltweiten Sojabohnenpreise dürfte sich in den kommenden Monaten auf die Anpassung der inländischen Sojabohnenpreise auswirken. Dies teilte Oke Nurwan am Freitag, dem 2. Juli in Jakarta, der Presse mit. Basierend auf Daten des Chicago Board of Trade, CBOT, fielen die weltweiten Sojabohnenpreise am 29. Juni 2021 bei ihrer Ankunft auf 13,6 US-Dollar pro Scheffel oder 8.526 Rupiah pro Kilogramm. Der Rückgang der weltweiten Sojabohnenpreise betrug rund 11% im Vergleich zu Ende Mai, was 15,31 US-Dollar pro Scheffel oder 9.330 Rupiah pro Kilogramm. Anleihenpreis betrug. Oke ist optimistisch, dass sich der Rückgang der weltweiten Sojabohnenpreise voraussichtlich fortsetzen wird, da mehrere Erzeugerländer in die Erntezeit eingetreten sind. Es wird gehofft, dass der Preis für Sojabohnen stabiler wird, damit die Preise von Tofu und Tempeh und ihren Derivaten für die Verbraucher erschwinglicher werden. Die Provinzregierung von Südkalimantan hat mit PT Pacific Global Investment aus Südkorea eine Kooperationsvereinbarung zur Untersuchung von Investitionen in mehrere strategische Projekte unterzeichnet. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen der Provinzregierung von Südkalimantan und Unternehmen unter der Schirmherrschaft der Pacific Group wurde am Freitag, dem 2. Juli, zwischen dem Vorsitzenden der Pacific Group Kim Yong-ho und dem Gouverneur von Südkalimantan, Syafrizal Z.A., durchgeführt. Die Unterzeichnung wurde vom Vorsitzenden des Regionalen Parlaments von Südkalimantan, Sufian Haka, bezeugt. Unterdessen sagte Nurul Fajal Desira, der Leiter der Regional Entwicklungsplanungs-, Forschungs- und Entwicklungsagentur BAPEDA der Provinz Südkalimantan, dass einige der angebotenen strategischen Projekte, das Inselbrückenprojekt für das Seeland Kalimantan im Wert von 3,6 Billionen Rupiah umfassen. Über die Brücke, die zwischen dem Bezirk Kota Baru und dem Bezirk Tanah Bumbu liegt, hat bereits eine Verbindungsstraße gebaut. Inzwischen ist die Hauptspannweite der zu bauenden Brücke 700 Meter lang. Ein weiteres Projekt ist die Straßenkreuzung Banjarbaru Batu Licin im Bezirk Tanah Bumbu, die bereits über eine integrierte Wirtschaftszone verfügt. Das Pflanzen- und Viehdienstbüro Südkalimantan rief auch Palmölunternehmen auf, die Entwicklung von Palmölplantagen mit der steigenden Rinderproduktion zu integrieren. Ziel ist es, die regionale Fleischselbstversorgung zu beschleunigen. Die Integrationsbemühungen wurden am Freitag, dem 2. Juli, durch ein Koordinierungstreffen zwischen dem Tierhaltungsdienst Südkalimantans und auch Palmölunternehmen unter der Leitung des Gouverneurs von Südkalimantan, Syafrizal Z.A. in Banjarmasin, durchgeführt. Zu den acht Unternehmen, die bereit sind, mit dem Palmöl- und Integrationsprogramm auf der Grundlage der Plasma-Core-Vieh-Geschäft-Partnerschaft zusammenzuarbeiten, gehören Saka Kencana Sejahtera, PT Citra Putra Kebun Asri, PT Hasnur Cipta Terpadu, und PT Gawi Makmur Kalimantan. Das Programm zur Beschleunigung der Selbstversorgung von Fleischrindern ist laut Syafrizal einer der Schwerpunkte der Entwicklung Südkalimantans im Jahr 2021, damit Südkalimantan künftig kein Fleischimporteur mehr sein, sondern außerhalb der Region liefern kann. Der stellvertretende Vorsitzende der Beratenden Volksversammlung MPR, Sharif Hasan, würdigte die japanische Regierung für die Lieferung von 998.400 Dosen AstraZeneca-Impfstoff nach Indonesien. Dies sagte Sharif in seiner Erklärung in Jakarta am Freitag, dem 2. Juli. Sharif fügte hinzu, dass die Lieferung des COVID-19-Impfstoff eine Form einer guten bilateralen Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan sei. Sharif hofft auch, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in anderen Sektoren wie Investitionen, Kultur und Bildung weiter verbessert werden können. Er erklärte, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern fortgesetzt wird, wie beispielsweise Indonesien, das Japan während der Tsunami-Katastrophe in Miyagi am 11. März 2011 humanitäre Hilfe leistet. Die indonesische Regierung damals unter der Führung von Präsident Susilo Bambang Yudhoyono stiftete eine Bibliothek, die noch heute für das japanische Volk nützlich ist. Die Experten von dem Landwirtschaftsinstitut von Bogor IPB University fördern die Verwendung von biopharmazeutischen Quellen, natürlichen Inhaltsstoffen mit medizinischen Eigenschaften. Dies teilte die Leiterin des Tropischen Biopharmazeutischen Studienzentrums der IPB University, Professor Irmanida Batubara, am Freitag, dem 2. Juli, in Jakarta der Indonesian Nachrichtenagentur Antara mit. Irmanida sagte, dass die Biopharmazeutika aus Pflanzen, Tieren und Mikroben Potenzial als Arzneimittel und Nutrazeutika haben. Die Nutrazeutika sind die Stoffe, die physiologische Vorteile haben oder vor chronischen Krankheiten schützen, den Alterungsprozess verzögern und die Lebenserwartung erhöhen. In dem Webinar mit dem Titel Potential of Indonesian Biological Resources as Biopharmaceutical Source, das am Dienstag stattfand, sagte Professor Yulin Lestari, die den Professor für Biologie an der IPB Universität vertritt, dass Indonesien reich an Quellen für medizinische Rohstoffe ist. Der Forscher Churik Samkat von Tabat Barito zeigte auch das Potenzial für die Entwicklung von Mikroben als biopharmazeutische Materialien auf. In der Zwischenzeit sagte Professor Erfijal A.M. Zuhud, Professor der Abteilung für Wild Resources Schutz und Ökotourismus der IPB Universität, dass die Regierung die Erforschung und Entwicklung des biopharmazeutischen Potenzials als ein Teil der Entwicklungsstrategie machen könnte. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Wie folgt. Die erste Information kommt aus dem Bezirk Gunung Mas in Zentralkalimantan. Das Kultur- und Tourismusbüro von Gunung Mas in der Provinz Zentralkalimantan registrierte Kaleka Betang oder die ehemalige Siedlung und das traditionelle Haus der Dayak Ngabi Hanjung im Dorf Tumbang Manyangan im Bezirk Kurun als Kulturerbe. Der Leiter der Abteilung für Kulturerhaltung, Museums- und Datenregistrierung, Yudi Dharma in Kuala Kurun, sagte am Mittwoch, die Registrierung sei ein erster Versuch, den Schutz und die Erhaltung von Kaleka Betang Ngabi Hanjung aufrechtzuerhalten. Er erklärte, dass Kaleka eine ehemalige Siedlung und Betang ein traditionelles Haus des Dayak-Stammes ist. Unterdessen war Ngabi Hanjung eine der Figuren, die im Jahr 1894 am Friedensvertrag von Tumbang Anoi in Betang Damang Batu teilnahmen. Die nächste Information kommt aus Yogyakarta. PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan und Ratu Boko haben den Betrieb der Taman Wisata Candi Prambanan in der Provinz Central Java vom Mittwoch, den 30. Juni. Der Unternehmenssekretär Eni Utari sagte letzten Dienstag, dass die Politik zur Schließung des Tempels Prambanan nach der steigenden positiven Zahl bestätigter Covid-19, die den Berciklaten in die Kategorie der roten Zonen aufgenommen haben, getroffen wurde. Die letzte Information kommt aus Südostmolukken der Provinz Molukken. Ein Team von Archäologen des Archäologischen Zentrums Molukken fand eine Reihe von chinesischen Keramikscherben aus der Qing-Dynastie in der Höhle Batuhan im Dorf Somerlein des Bezirks Südostmolukken der Provinz Molukken. Der Archäologe Lukas Watimena in Ambon erklärte am vergangenen Dienstag, dass das von ihm geleitete Team versehentlich Keramikscherben aus China gefunden habe, als sie im Jahr 2019 eine Untersuchung der archäologischen Datensammlung im Bezirk Südostmolukken durchführte. Es wird angenommen, dass die Entdeckung chinesischer Keramikscherben etwas mit Handelstransaktionen zu tun hat. Aber es ist noch nicht bekannt, warum sich diese ausländischen antiken Objekte in den Hanstein-Höhlen befinden könnten, die in der Vergangenheit die Grabstätten waren. Neben chinesischer Keramik wurden dort auch eine Reihe anderer Keramikscherben und Tongefäße gefunden, darunter eine Schale der niederländischen Firma Petrus Rigaud Maastricht um das 19. bis 20. Jahrhundert nach Christus. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Vergangenheit und Gegenwart fängt mit dem historischen Ereignis am 3. Juli 1920 an. Das Technische Institut Bandung wurde eingerichtet. Am 3. Juli 1920 wurde das Technische Institut Bandung mit dem Namen Technischen Hochschule TH Bandung oder verkürzt zu TH TH Bandung gegründet. TH TH Bandung war die erste technische Hochschule und gleichzeitig die erste Bildungsinstitution im Niederländisch-Indien. Dieses Institut wurde auf der Initiierung von der privaten Agentur Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs in Nederlands in die ins Leben gerufen. TH Bandung wurde zum ersten Mal mit einer Fakultät namens die Fakultät von Technischer Wissenschaft geöffnet. Wir kommen nun zum Ereignis am 3. Juli 1988. Das Kriegsschiff von amerikanischer Marine schoss den Flug Iran Air 655 ab. Das amerikanische Kriegsschiff Vincennes schoss einen iranischen Passagierflug am 3. Juli 1988 ab. Dieser Abschuss wurde von amerikanischer Seite als Verwechslung bestätigt, weil amerikanische Truppen vermuteten, dass der Iran-Airflug 655 der iranische Kampfjet war. Der Flug Iran Air 655 oder IR 655 war der Flug von Teheran zu Dubai. Dieses Flugzeug wurde im Persischen Golf von amerikanischen Kreuzerraketen oder USS Vincennes abgeschossen. Die iranische Regierung beanspruchte bis jetzt, dass USS Vincennes absichtlich diesen Flug abschoss. Außerdem verkündete Vereinigten Staaten sein Bedauern nach diesem Ereignis. Aber die offizielle Verantwortung wurde von diesem Land bis jetzt noch nicht angemeldet. Wie zum Beispiel für den Verlust entschädigen oder zur iranischen Behörde offiziell entschuldigen. Dieser Fall brachte Passagiere und Flugbegleiter mit einer Gesamtzahl von 290 Personen ums Leben. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 3. Juli 2011. Yingluck Shinawatra wurde zur ersten Premierministerin von Thailand. Die Parlamentswahl Thailands wurde am Sonntag, den 3. Juli 2011, durch königlichen Erlass abgehalten, um den Ratsvertreter aufzulösen. Bei der Kampagne äußerte Yingluck den Wunsch, um die nationale Versöhnung einzusetzen, die Armut zu beseitigen und körperschaftliche Einkommensteuer zu verkleinern, obwohl ihre Programme von der Demokratischen Partei verhöhnt wurden. Die Partei Pheu Thai besiegte andere Parteien mit einer Anzahl der Gesamtstimme von 47% und erreichte 265 von 500 in den Parlamentssitzen von Thailand. Yingluck Shinawatra war zur ersten Premierministerin bei der thailändischen Geschichte geworden. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Setelah sebulan saya tunggu kau kabar, saya setia tunggu dan sabar.
Tapi kau berubah, kau balik su ada dia. Ternyata kau sudah bahagia.
Saya titipkan dia, ku janji jangan seluka dia. Bahagiakan dia, setelah mau lihat air mata. Tolong jaga dia, menyayangi dia, sayang dia apa adanya.
Bukan saya lagi yang temani depu hari, dan bukan lagi penenang di saat dia sedih. Tolong kau jaga dia, selalu sayangi dia. Saya rela dengan ikhlas asalkan bahagia. Saya terima meski berat yang sekarang saya rasa. Hati terasa sakit namun harus hilang asa. Takdir sudah tentukan semua, Tuhan sepilih kamu dua.
Selamat tinggal saya. Jika memang dia yang buat siap sasutarada. Ku janji ku pergi, mau kembali lagi. Ku suruh setunggu dan setia di sini.
Ku udah bikin apa, rindu sekata rada. Ternyata sudah ada yang ganti sana. Setitip gandia, ku janji jangan dia. Setelah melihat air mata, tolong jaga dia, tolong jaga dirinya. Sayang dia apa adanya, dia apa adanya.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Mineralien und Kohle, Kurban, die Works with Self an. Mineral und Kohle, Rohstoffe, spielen immer noch eine wichtige Rolle bei der Ankurbelung der nationalen Wirtschaft. Dies sagte der Minister für Energie und Mineralvorkommen, Arifin Tasri, am Mittwoch, den 23. Juni, bei der Eröffnung des First International Seminar on Mineral und Kohltechnologie, ISMCT. Bei dieser Gelegenheit hoffte Arifin Tasri, dass dieser Rohstoff den heimischen Bedarf als Energie- und Industrie-Rohstoffquelle. Bei dieser Gelegenheit hoffte Arifin Tasrif, dass dieser Rohstoff den heimischen Bedarf als Energie- und Industrie-Rohstoffquelle decken und so zu einer nationalen Entwicklungshauptstadt werden könnte. Er erklärte auch, dass die Regierung die Zeit, das Downstreaming von Mineralien und Kohle in Form von seltenen Erden und Nickel fordert. Die Entwicklung von Nickel wird auf den Plan der Regierung abgestimmt, die Nutzung von Elektroautos zu fördern. Indonesien soll bis 2025 auch die Front von Batterien für Elektrofahrzeuge werden. Der Minister fuhr vor, die Gründung der indonesischen Batteriegesellschaft sei eine Lieferketteneinheit für die Batterieproduktion von vor bis nachgelagert oder das Endprodukt von Batterien und Kreislaufwirtschaftsaktivitäten im Bergbausektor. Laut ihm kann der Einsatz von seltenen Erdeelementen, Komponenten von Windkraftanlagen, Elektrofahrzeugen und energieeffizienten Leuchtstofflampen unterstützen. Die Regierung hat den Bau von 53 Schmelzhütten bis 2025 angestrebt. Derzeit wurden 19 Schmelzhütten gebaut, von denen die meisten für die Nickelverarbeitung bis zu 13 Anlagen verwendet werden, gefolgt von Bauxit und Kupfer. Im Kohlesektor ist das Downstreaming auch ein wichtiges Anliegen der Regierung durch die Methylether, Methanol, Düngemittel und Synthese-Gasprojekte. Das nachgelagerte Ziel beträgt 27 Millionen Tonnen bis 2030. Arifin Tasrif sagte, das Potenzial für Kohle-Ressourcen in Indonesien habe 149 Milliarden Tonnen mit Reserven von 38 Milliarden Tonnen erreicht. Im Zufolge haben mehrere Unternehmen Kohleversorgungsprojekte zur Herstellung von Dimethylether durchgeführt, um den Import von Flüssiggas zu reduzieren. Dies ist der richtige Schritt, um Strategien im Energiesektor umzusetzen, um Energiesicherheit zu verwirklichen. Er fügte hinzu, dass die indonesische Regierung verschiedene Maßnahmen ergriffen habe, um das Downstreaming von Mineralien und Kohle zu beschleunigen, wie beispielsweise die Maßnahme der begrenzten Exportgenehmigungen für gewachsenes Bauxit, die Bereitstellung von Steuerfreibeträgen und Urlaubssteuern, Online-Einreichungsanträge oder OSS und Auferlegung von Lizenzgebühren anteilig entsprechend dem resultierenden Produkt. Das war unser Indonesien.
Masih sama-sama ukur jalan sampai lupa pulang rumah. Susah mau lupa waktu susah tapi bahu jadi nape tambah bersandar kau mengeluh nape masalah sekarang so beda.
Ulang penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جاو يفانشي سين سين كوان جوان بيندو في ين دا چوان بو ودا كو جاو باوهو ني ودا كو جاو باوهو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Pantatstrand der an der Küste Sibolgalik gehört zu den populärsten Stränden in Nord-Sumatra. Liegt administrativ am Dorf Pandan im Pandan-Distrikt des Zentral Tapanuli Bezirkes. Der Pantatstrand, der sich in Sibolga befindet, besitzt eigentlich mehrere Einzigartigkeiten, mit denen Sie rechnen können, wenn Sie in diesem Strand Urlaub machen wollen. Sie können dort viele Aktivitäten treiben. Eine von denen ist das Spazierengehen, um gleichzeitig die schöne Atmosphäre zu genießen. Der Sandstrand vom Pandan hier ist sehr weich, sodass Sie mit bloßen Füßen herumspazieren können. Außerdem kann man auch in der Umgebung des Strandes Radfahren. Die Wellen an diesem Strand sind nicht so stark und das Wasser auch ziemlich ruhig. Daher können Sie sicher einige Meter ins Meer schwimmen. Wenn Sie keine Lust haben, Wasseraktivitäten durchzuführen, können Sie sich nur am Strand hinsetzen und auch den Blick auf das blaue Meer sowie seine kühle Meeresluft genießen. Die verfügbaren Einrichtungen am Pandanstrand sind recht vielseitig. Neben den Mittelschichtunterkünften stehen hier auch Weltklasse-Unterkünfte zur Verfügung. Wenn man sich müde und hungrig fühlt, muss man sich keine Sorgen machen, da es entlang des Pandanstrandes viele Restaurants und Imbissstände mit Meeresfrüchten und der typischen Küche Sibolgas oder Pandans gibt. Eines der köstlichen Gerichte ist Ikan Gulai oder Fische mit typisch indonesischem Curry. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist nicht schwierig, an den Pandanstrand zu gelangen, weil der direkte Flug von Jakarta nach Sibolga und von Medan nach Sibolga zur Verfügung steht. Dana Zoltman vom Flughafen, Dr. F. L. Tobing in Sibolga, in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigen oder ein Auto mieten, um die Zentralstadt zu erreichen. Der Pandenstrand liegt genau an der Straßenecke zum Zentrum. Die Fahrt dauert circa 30 Minuten. Das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Bersanding nyaman denganku hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia. Titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Dan kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Oh, 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 aku titipkan dia,
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Finanztechnologie oder Fintech ist nicht mehr neu in der indonesischen Bevölkerung. Der Bargeldlose-Trend wird von denen angefragt, die eine praktische Mobilität benötigen. Angesichts dieser Gelegenheit und des menschlichen Bedürfnisses ist es kein Wunder, dass derzeit viele neue Finanztechnologie-Dienstleistungen ins Leben gerufen werden. Mehrere konventionelle Finanzleistungen werden mittlerweile technologisch transformiert. Dies wurde in einem Bericht mit dem Titel State of Finance App Marketing 2021 von AppsFlyer, ein globales Zuschreibungsunternehmen in San Francisco, California, herausgegeben. Es wurde erklärt, dass Indonesien den dritten Platz auf der Welt bei der Finanztechnologie-Installierung durch Finanzapplikation belegt. Indonesien besiegt im Verbrauch sogar die Vereinigten Staaten und Russland, die auf dem vierten und fünften Platz liegen. Der AppsFlyer-Bericht basiert auf einer durchgeführten Forschung an 7,2 Billionen App-Installierungen im asiatisch-pazifischen Gebiet vom ersten Quartal oder Q1 2019 bis zum ersten Quartal Q1 2021, in dem dieses Unternehmen gemeldeten Applikationen überwachte. Diese Applikationen sind unter anderem digitale Banken, konventionelle Banken, Finanzdienstleistungen, Geldanleihen und Online-Investitionen. Die große Population und Benutzung der Finanztechnologie in Gesellschaften sind Faktoren, die dieses Land in Südostasien zu den Top 5 in Bezug auf die Installation der Finanzapplikation macht. Es wurde in diesem Bericht über die Art der Finanzapplikation erklärt, wie indonesische Benutzer herunterladen und vertrauen. Auf dem ersten Platz liegt die Dienstleistung des Geldgeschäftes bzw. Mobiles bezahlen oder Mobile Payment oder die digitale Geldtasche für die Bargeldlose Bezahlung und Geldverwaltung mit einem Prozentsatz von 40,9%. Auf dem zweiten Platz die Finanzapplikation, nämlich Online-Kreditvergabe mit einem Prozentsatz von 35,7% und drittens konventionelle Bankleistungen oder Mobile Banking mit 13,9%. Schließlich Investitionsapplikationen von 9,5%. Das war unser Programm Dies und Das von Voice of Indonesia.
Seandainya kamu merasakan jadi aku.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag präsentieren wir Ihnen ein Kroncong-Lied. Heute spielen wir für Sie das Kroncong-Lied mit dem Titel Tembang Kiasan oder auf Deutsch Figuratives Lied, gesungen von Sri Widadi. Das Lied Tembang Kiasan, kreiert von Budiman B.J., ist mit wunderschönen, poetischen und tiefsinnigen Texten geschrieben. Dieses Lied erzählt auf herzzerreißende Weise vom Tod des Volkes der Nation. Der Flötenrhythmus im Intro dieses Lieds scheint den Schmerz zu beschreiben, die besten Söhne der Nation zu verlieren, aber sein Name wird immer in Erinnerung bleiben und für immer duften. Liebe Musikfreunde, hier ist Sri Widadi mit dem Kroncong-Lied Tembang Kiasan oder auf Deutsch ein figuratives Lied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.